Herzlich willkommen im Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Die Branche diskutiert seit längerem den Begriff Einfachbau. Manche sprechen auch von Bauen außerhalb der Norm. Der Grund sind steigende Baukosten, steigende Bürokratie und der steigende Bedarf an leistbarem Wohnraum. In Deutschland sorgt etwa der sogenannte Gebäudetyp E für Aufmerksamkeit. In Österreich fordert die Forschungsförderungsgesellschaft ein Projekt zum Thema Einfach bauen. Auch Austrian Standards hat sich nun mit einem aktuellen Positionspapier in die Diskussion eingebracht. Darin geht es um die Frage, welche Rolle Normen tatsächlich spielen, welche Spielräume es bereits heute gibt und wie sich Innovationssicherheit und Leistbarkeit miteinander verbinden lassen. Ja, und darüber spreche ich heute mit meinem Gast Stefan Wagmeister von Austrian Standards. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Wagmeister, warum hat Austrian Standards dieses Positionspapier gerade jetzt veröffentlicht?
Weil wir der Meinung sind, dass die Entwicklungen im Baubereich das einfach entsprechend auch fordern, nämlich den Diskurs über die Sache. Sie haben es ja eingangs schon erwähnt, wir sind auch ein Teil des Problems, aber wir sehen uns auch als ein Teil der Lösung. Wir wollen in diesem Papier darauf hinweisen, dass sich durchaus Innovation mit Standardisierung gut vertragen kann, dass wir in Österreich eine Debatte und inhaltliche Diskussion führen müssen über, was ist leistbar, was steckt dahinter, was sind Anforderungen, was sind Schutzziele, was sind Qualitäten, aber auch, wie können wir einen möglicherweise wohlverdienten Komfort auch weiter sichern? Ist Komfort das, was wir alle darunter verstehen, was uns jetzt begleitet, oder ist es ganz was anderes?
Glauben Sie, dass Sie von manchen als, wie Sie sagen, Teil des Problems gesehen werden?
Ja, weil ich glaube, dass unsere Arbeit insgesamt nicht immer klar und eindeutig verstanden wird. Es geht ja darum, uns nicht nur in einen Topf zu werfen, wenn man sagt, es geht um Normen und meint, ja, das sind die klassischen inhaltlichen Empfehlungen, die von Austrian Standards publiziert werden, sondern es geht auch, und das habe ich schon, glaube ich, versucht anzureißen, um die breite Diskussion, um alle Regelsetzer, wenn wir von leistbaren Wohnen künftig sprechen wollen, dann müssen wir genau diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, Anforderungen, Schutzniveau, Qualitäten und Komfort, breit diskutieren mit allen, die daran beteiligt sind. Ich glaube auch, dass die Diskussion in Österreich wichtig ist, vielleicht aber noch ein entscheidender Punkt fehlt, nämlich die Frage, wo liegen die Kosten in Wirklichkeit? Nämlich vom Beginn, von der Grundstücksakquirierung in Wirklichkeit bis hin zu einer möglichen Rückführung von Bauprodukten in der Kreislaufwirtschaft. Und das können wir nur gemeinsam machen. Und ich glaube, deswegen ist es heute eine ganz gute Gelegenheit, auch zu zeigen, wofür stehen Standards und was können sie leisten.
Ist das auch ein Art strategischer Move von Austrian Standards, um zu sagen, wir sind bei dem Thema ein Player, an dem man in der Debatte nicht vorbei kann?
Ich würde sagen, es ist kein Move von gestern auf heute. Wir haben 2016 schon begonnen, hier zu einem großen Dialog und Diskurs aufgerufen und beizutragen mit der Installation des Dialogforums Bau. Haben wir gemeinschaftlich damals mit der Geschäftsstelle Bundesinnung Bau versucht, ein Forum einzurichten, in dem uns auch alle, die am Regelsetzen technischen Regelwerk erstellen und Ähnlichem beteiligt sind, mitzuteilen, wo der Schuh wirklich drückt. Mhm. Weil natürlich gibt es die Diskussionen auch schon länger, aber es ist ganz schwierig herauszufinden, was ist es dann im Detail. Ja, nur im Wissen dessen können wir dort ansetzen und schnell verbesserte Lösungen anbieten. Letztes Jahr haben wir bei unserem weiteren Dialogforum den Baustammtisch ganz bewusst auch dieses Thema proaktiv angegriffen, nämlich Bauen außerhalb der Norm, um hier in den Diskurs zu kommen und klarzustellen, dass es hier nicht eigentlich nur um die klassische Norm geht, sondern um den ganzen Kosmos, aller Regelsetzer, aber am Ende des Tages auch um eine, glaube ich, wichtige, konkrete Auseinandersetzung mit den Kosten, um dann wirklich zu wissen, wo sind diverse Kostentreiber, nämlich auch die, wo das Schrauben Sinn macht, die großen Kostentreiber.
Also Austrian Standards ist hier sehr offen für Dialog und lädt ein und streckt die Hand aus und hat sich auch kein Interesse bei dem Thema da irgendwie den schwarzen Peter abzubekommen. Normen werden von der Bauwirtschaft sowie Bürokratie allgemein als stark behindernd, aufwendig wahrgenommen. Wir hören das immer wieder und da ist es wahrscheinlich wichtig zu differenzieren.
Ja, ich denke auf jeden Fall, um ein bisschen den Wert der Norm hier erklären zu können. Freilich gibt Standardisierung einen Rahmen. Ja, der Rahmen kann manche einengen, aber der Rahmen sollte im Wesentlichen den allermeisten Sicherheit geben, Vertrauen geben, Vergleichsmöglichkeiten bringen und die auf gesicherten Wissen basierend, nämlich aus der Praxiserfahrung für die, die es dann in der Praxis anwenden. Das heißt, verwende ich Standards, kann ich darauf vertrauen, dass die Inhalte passen, dass sie erprobt sind und dass die Ergebnisse vergleichbar werden. Nicht zuletzt nutzt dieses Instrument ja auch der Regelsetzer, sage ich mal, über die UEB-Richtlinien, um in manchen Fällen dieses Schutzniveau und die technischen Anforderungen, die dort formuliert sind, also was ist unser Ziel, was wollen wir mit diesen und jenen Vorgaben erreichen, auch die Standardisierung bei der Formulierung von Methoden, wie mache ich das dann für alle gleichwertig, vergleichbar, auch nachweisbar. Darum geht es ja auch und ich denke, das Thema Sicherheit und Vertrauen, das Standardisierung auszeichnet, kann als großer Benefit gesehen werden bei natürlich klarerweise Einschränkung. Nur die Einschränkung ist für die da, die diesen Weg wählen, den einfachen Weg, der schon vorgezeichnet ist. Wähle ich den Weg der Standardisierung, kann ich gesichert darauf vertrauen. Wähle ich den Weg des Innovativen, ja, dann habe ich zu investieren in Wissen, Zeit, Ressourcen und muss mir sozusagen meinen eigenen Weg aufzeichnen. Und dieser eigene Weg ist auch ein möglich gangbarer Weg. Das heißt ja nicht, dass dann Standardisierung hier per se ein Gesetz ist, sondern zeigt eine Möglichkeit auf, die schon gegangen wurde. Dieser Weg muss nicht neu beschritten werden.
Jetzt haben Sie in Ihrem Positionspapier auf der letzten Seite auch so Facts and Figures und eine Art Begriffserklärung auch angehängt. Und ich möchte das für die Zuhörerschaft in diesem Podcast vielleicht auch nochmal kurz klarstellen, weil ja die Begriffe auch oft vermischt werden. Was ist jetzt eigentlich eine Norm? Was ist ein Standard? Können Sie das noch einmal ein bisschen darlegen?
Gerne. Von der klassischen Norm. Wir nennen es intern inzwischen und in der äußeren Kommunikation auch Standard, weil wir sprechen von Standardisierungsunternehmen, Standardisierungsorganisationen, Standardisierungsprozess, ist eine Empfehlung, die basiert auf der Praxiserfahrung und mit dieser Empfehlung wird gesichertes Wissen transportiert. Viele kennen ihn als Stand der Technik. Die Norm selber ist sozusagen der geschriebene Stand der Technik und somit Regel der Technik. Die Norm ist per se kein Gesetz. Sie ist eine Empfehlung und nicht verbindlich. Sie kann aber verbindlich werden, indem sie der Gesetzgeber verbindlich erklärt. Oder aber zwei Vertragspartner entscheiden sich, als Vertragsinhalte auch Standards zu verwenden. Und dann werden sie natürlich im Rahmen dieser vertraglichen Vereinbarung wirksam. Ansonsten sind es wirklich Empfehlungen, freiwillige Dokumente.
Aber macht man sich da nicht vielleicht zu einfach, weil im Streitfall bei Gericht ist ja dann in Haftungsfragen am Ende dann doch die Frage, ja und was sagt denn die Norm?
Wir haben auch das schon bei einem Jahrestagung Bau bei uns diskutiert, nämlich wie ist es dann oft in der Praxis, ne? Also die normative Kraft des Faktischen, wenn man so will. In der Praxis ist es so, dass wenn Mängel oder Streitfragen zu klären sind, bei Gericht oft, dann berufen sich Sachverständige gerne auf den Stand der Technik und Stand der Technik kann sein die Norm. um darzustellen, ob das, was vereinbart wurde, auch geliefert wurde, ob es Mängel gibt oder auch Schäden. Das ist die gelebte Praxis, aber, wie gesagt, es gibt andere Wege, auch vor Gericht diese Dinge zu klären, indem andere Wege beschritten werden. Der einfache Fall ist, darauf zurückzugreifen, weil es hier schon gesichertes Wissen gibt. Das ist die gelebte Praxis bei Gericht, hat aber an und für sich nichts mit dem Wesen der Norm selbst zu tun.
Jetzt könnte man sagen, okay, wir brauchen gar keine Debatte über Bauen außerhalb der Norm, weil man kann ja außerhalb der Norm bauen.
Aus meiner Sicht gibt es viele Möglichkeiten, weil eben viele Wege nach Rom führen. Ne? Aber das Faktische ist, dass gerne, und das glaube ich auch aus gutem Grund, Standards herangezogen werden, um vertragliche Vereinbarungen gerade im Bauwesen zu erzielen, weil man sich darauf verlassen kann, dass beide Seiten wissen, was sie zu leisten haben. Der eine weiß, was sie zu erbringen hat und der andere weiß, welche Leistung sie erhalten wird und dafür gibt es die entsprechende Vergütung. Das Zweite ist, dass dem Standard, und das wissen wir auch aus Umfragen, großes Vertrauen geschenkt wird, weil man weiß, dass das auf einem gesicherten Wissen beruht, auf Praxiserfahrung, die dann verschriftlicht wird. Wir wissen aber auch, und deswegen komme ich wieder zurück auf Teil des Problems, Teil der Lösung, dass wir insgesamt hinterfragen müssen, was braucht es wirklich, welche Anforderungen können geregelt, wo sollten Freiräume für Innovation angeboten werden. Der Standard soll auch innovationsoffen formuliert sein. Aber es gibt eben viele, viele Entwicklungen im Bauwesen, die uns alle betreffen und wahrscheinlich auch ein bisschen treiben, auch vorantreiben. Wir haben einfach viele Herausforderungen zu lösen. Ja, es gibt Klimaziele, daraus entwickeln wir Anforderungen an den Wärmeschutz. Wir haben mit der Überwärmung zu tun, dann brauchen wir wieder Lösungen für die Überhitzung. Wir haben es mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, wie gehen wir vernünftig mit Ressourcen um? Wie können wir eventuell Bauprodukte, Bauteile wiederverwenden? Sogenannte Reuse. Wie können wir auch Bauprodukte wieder in einen Kreislauf zurückführen? Unter anderem auch die Frage von, wo kriegen wir unsere Rohstoffe her? Lieferkettenprobleme, das Thema Ausbildung, Fachkräftemangel. Also das macht es natürlich komplex und ich glaube, der Druck steigt einfach. Darum macht es Sinn, genau über diese 3-4 zentralen Fragen zu sprechen. Was können wir uns zukünftig noch leisten? Ne? Ich glaube, wenn wir vom Schutzniveau sprechen, also eine hoheitliche Angelegenheit, ist eine politische Diskussion, gehen wir mal davon aus, dass das vernünftig angesetzt ist. Bei den technischen Anforderungen, was braucht es wirklich? Was bedeutet Qualität? Für mich ist Qualität in Verbindung zu sehen auch mit Nachhaltigkeit. Es sollten schon auch Bauteile, Bauprodukte, Gebäude insgesamt für einen gewissen Zeitraum auch die Anforderungen erfüllen, an die es gesetzt wird. Also Langlebigkeit auf der einen Seite. Aber es bringt da Komplexität mit und es ist durchaus legitim zu fragen, kann Standardisierung auch einen Beitrag leisten dazu, wenn es darum geht, Qualität, Komfort, Klassen anzubieten für Mindestanforderungen und ähnliche Dinge.
Auch das hört man immer wieder, dass das Normenwesen der Wunsch nach Sicherheit und vor allem auch Komfort ein wenig an die Spitze getrieben wurde und dass man von dem jetzt wieder ein bisschen runter muss. Diese Diskussion in Deutschland über den Gebäudetyp E geht ja in diese Richtung. Also natürlich möchte niemand Abstriche bei der Sicherheit machen. Das ist vollkommen klar. Aber wenn es dann um Themen geht wie etwa Schallschutz, da sieht man Spielraum für Debatte. Sehen Sie das auch so?
Thema Schallschutz ist ein sehr gutes Thema, weil es immer wieder diskutiert wird, nicht nur außerhalb der Norm, ja, dem Standardisierungsprozess, sondern auch in den Gremien selbst. Auch im Wissen, dass Lärmbelastung eigentlich das größte Krankheitsbild ist in der Gesellschaft. Also in dieser Diskussion geht es schon darum, auch zu sagen, was ist sozusagen das akzeptierte Risiko für die Gesellschaft. Da bin ich aber wieder beim Baurecht, würde ich einmal meinen. Und es geht darum, ja, am Ende des Tages auch Gesundheitsschäden zu vermeiden. Nachbarschaftsstreite und Ähnliches. Man kann über Schallschutzniveaus sicher sprechen, aber das ist, glaube ich, eine politische Diskussion. Mhm. Die Standardisierung bietet hier eine Methode an, diese Anforderungen, die auf landesgesetzlicher Ebene gestellt werden, methodisch nachweisen zu können. Als Beispiel.
Ja, ich glaube, wenn man über dieses Thema spricht, kommt man schnell in Zonen, wo man ein Aber platzieren muss und klar machen muss, okay, dann gibt's aber halt vielleicht Abstriche bei Gesundheitsthemen. Ganz speziell diskutiert wird das Thema natürlich auch bei der Nachhaltigkeit und beim Komfort. Also irgendwo gibt es da eine Schnittstelle zwischen der Frage, wie nachhaltig soll es sein, wie komfortabel soll es sein, wie billig soll es sein. Und ich habe auch schon gehört, ja, wollen wir jetzt wieder Plattenbauten bauen oder wo soll da die Reise hingehen? Mhm. Wie ordnen Sie das ein?
Eine ganz, ganz schwierige Frage, aber auch eine, die man sich miteinander stellen muss, auch außerhalb der Standardisierung selbst. Ich habe unlängst in einem Gespräch gehört, dass es durchaus neue Bauvorhaben gibt in der Schweiz, die Raumhöhen sehr stark reduzieren und wie das auf wen wirkt, der das nicht gewohnt ist. Das andere Thema ist wieder, was haben wir uns an auch durch den Wohlstand über viele Jahre erarbeitet und sehen das jetzt als selbstverständlich an, bringt uns aber vielleicht im internationalen Vergleich eher auf die Fragestellung, naja, das ist Komfort. Woanders, bei uns ist es Normalität geworden. Da muss man sich fragen, kann man sich gewisse Dinge künftig noch leisten? Ich denke, Abstriche sollten dort nicht gemacht werden, wo es, Sie haben es ja auch schon erwähnt, um Sicherheit geht, wo es um Gesundheitsfragen geht und Investitionen in die Zukunft. Das Thema Barrierefreiheit ist eines, das im demografischen Connex ein ganz wichtiges ist. Ja, es ist eine Investition am Anfang und ja, es kann in der Folge dann Ersparnis bringen, wenn ich dann nicht die großen Investitionen für den Umbau tätige. Aber in welcher Dimension und Anzahl und Häufigkeit, bleiben wir jetzt bei der Barrierefreiheit, hier Wohnungen anzubieten sind, ja, das würde ich auch sagen, ist eher eine gesellschaftspolitische Diskussion, die man gemeinschaftlich führen kann, aber natürlich auch an anderer Stelle entschieden werden muss. Thema Nachhaltigkeit, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Können wir uns das noch so leisten, mit unseren Ressourcen umzugehen wie bis dato? Oder müssen wir ja auch umdenken und einen Beitrag bringen? Und dieser Beitrag wird auch kosten, im Hoffen, und ich gehe davon aus, dass es dann in der weiteren Folge Langlebigkeit, Rückbaubarkeit, Wiederverwendung am Ende des Tages weniger kostet, wie wenn es nicht bedacht wird.
Nachhaltigkeit ist schon ein gutes Stichwort. Das Thema Sanierung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Bauen im Bestand, Umbau statt Neubau. Jetzt höre ich von ArchitektInnen und PlanerInnen sehr oft, dass gerade hier im Sanierungsbereich, im Bauen im Bestand, man sozusagen oft in gewisse Normenfallen tappt, weil dann plötzlich die Stiege, die eigentlich noch gut verwendbar wäre, nicht mehr den Empfehlungen, den zeitgemäßen Empfehlungen entspricht, aber trotzdem als Stiege, nur als Beispiel, absolut gut in dem Bauprojekt wiederverwendbar wäre. Man kann es aber dann nicht machen, weil. Kennen Sie solche Fälle?
Ich kenne natürlich diese Fälle und auch Diskussionen darum, die oftmals verbunden sind mit Bauen im Bestand oder sogar im denkmalgeschützten Bereich. Da haben wir mit diesen Fragestellungen öfter zu tun und haben auch letztes Jahr reagiert, indem, dass wir bei jeder neuen rein nationalen ÖNORM, die das Bauwesen betrifft, im Vorwort eine Ergänzung zugefügt haben, die zum einen einmal sagt, was ist die Norm in Wirklichkeit, also eine Empfehlung etc. Es ist ein Weg zur Erfüllung von Anforderungen, aber nicht der einzig mögliche. Aber auch, dass möglicherweise angepasstere oder innovativere Lösungen, die zum gleichen Ziel führen, genau für diese Bauaufgaben, sprich Denkmalschutz, Bauen im Bestand, vielleicht die bessere Lösung sind. Also bewusst dieses Fokussieren auf, passt auf, ihr habt jetzt hier eine Möglichkeit in Form des Standards, aber wir sagen im Standard schon, diese Bauaufgabe, die dich vielleicht beschäftigt im Bereich des Denkmalschutzes oder im Baubestand, kann anders gelöst werden. Mhm. Das ist immer schon so gewesen, aber ich glaube, dass wir dann mal explizit darauf hinweisen, unterstützt vom obersten Organ von Austrian Standards, dem Präsidium, macht es durchaus Sinn, hier entsprechend darauf zu fokussieren. Und ich glaube auch, dass Standardisierung auch hier Lösungen anbieten kann, indem sie nicht alles in einen Topf wirft, sondern man durchaus fokussieren kann, hier geht es um eine eher neue Bauaufgabe oder hier behandeln wir das Thema speziell für den Denkmalschutz oder für Bauen im Bestand.
Mhm. Wie sehen Sie da die Verschränkung mit anderen Playern in der Debatte, also mit dem Baurecht oder den OIB-Richtlinien? Also wo grenzen Sie sich da ab oder wo sagen Sie, ja, alle an einen Tisch, reden wir drüber, wir bringen uns da ein?
In der Standardisierung ist es verpflichtend, dass wenn wir ein Thema angreifen, beginnen oder überarbeiten und ein Regelwerk auf gesetzgebender Seite könnte davon betroffen sein, dass wir mit den Gesetzgebern da von Anfang an im Austausch sind und die aktiv in die Normungsarbeit einladen beziehungsweise absprechen, wo könnte man die Schnittstellen schaffen und wo grenzt man sich ab. Ein wunderbares Beispiel eigentlich einer guten Zusammenarbeit ist die mit dem OIB. Wir wissen, das sind de facto die Regelwerke, die uns dann im Baurecht natürlich am allermeisten tangieren, dass wir hier sozusagen einen Stufenbau der Rechtsordnung folgend, kaskadierend beginnen mit den Schutzzielen, ja, hoheitlich, die dann runtergebrochen werden auf technische Anforderungen. Und dann kann die Standardisierung die Methoden liefern, wie weise ich gesichert, validiert diese Anforderungen nach. Und hier gibt es ein enges Zusammenspiel. Erstens, weil die Akteure ähnlich sind in beiden Institutionen auch dann wirklich gestaltend aktiv sind. Es gibt einen verpflichtenden Austausch zwischen uns in Bezug auf, was hat man auf der OIB-Seite vor und wie kann die Standardisierung unterstützen, damit dann bei einer neuen OIB-Richtlinie auch die entsprechenden Methodennormen fertig sind, damit man einen Schallschutz validieren kann, damit man vielleicht neue Inhalte im Bereich des Energieausweises entsprechend methodisch nachweisen kann. Eine enge Zusammenarbeit ist da ganz, ganz essentiell.
Jetzt ist ja auch in dem Positionspapier erwähnt, dass ja Normen alle 5 Jahre überprüft werden sollen und salopp gesprochen ausgemistet werden, wenn sie nicht gebraucht werden, gibt es sie nicht mehr. Ist das wirklich so? Weil so gefühlt in der allgemeinen Deregulierungsdebatte hat man den Eindruck, okay, es kommen immer neue Normen und immer noch mehr Normen. Und dann noch mehr Normen. Wann werden die sozusagen endlich weniger? Kriegen wir jetzt mit dem Versuch, außerhalb der Norm zu bauen, vielleicht noch mehr Normen? Also wann werden die Normen weniger?
Ich glaube es nicht nur, ich weiß es auch, dass die Normungslandschaft anders aussehen würde, gäbe es nicht diesen europäischen Ansatz. Wären wir nicht Mitglied in der Europäischen Union? Es ist so, dass ein funktionierendes Standardisierungssystem in einem Land Voraussetzung ist, sogar für den Beitritt zur Europäischen Union. Das löst ja noch nicht das Problem. Aber der Binnenmarkt, und wir leben alle darin und sind hoffentlich auch froh, über die Grenzen hinweg Dienstleistungen, Waren und Ähnliches anbieten und in Verkehr bringen zu können, dieser Binnenmarkt und diese Idee der europäischen Normung sorgt dafür, dass eigentlich Standardisierung in jedem Land auf Basis einer neuen europäischen Norm reduziert wird. Also umgekehrt würde ich sagen, eine europäische Norm könnte bis zu 34 unterschiedlich geartete, aber das gleiche Thema behandelnde Normen ersetzen. Das ist einmal dieser europäische Kontext. Also ich glaube, dass das dafür sorgt, dass man in Europa vernünftig Handel treiben kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass wie gesagt, spätestens alle 5 Jahre die rein nationalen Ö-Normen auf Aktualität geprüft werden müssen. Das spricht die Frage, die sich da stellt, ist die Norm noch aktuell? Ja? Muss sie angepasst werden? Oder gibt es den Bedarf und den Nutzen dafür nicht mehr? Dann ist sie zurückzuziehen. Und diese Fragestellungen ist jetzt vom Papier her alle 5 Jahre durchzuführen, aber in der Praxis machen wir es wesentlich öfter, in einem engeren Zyklus. Und ich sage auch warum, weil ich mir sicher bin, dass gerade die Themen, die wir angesprochen haben, Digitalisierung, die Verschränkung, Vernetzung dieser ganzen großen Herausforderungen, die wir uns stellen müssen, hier auch eine raschere Reaktion in diesem Zusammenhang brauchen. Also in meinen Gremien, die ich auch noch betreuen darf, mache ich das einmal im Jahr. Und das ist, glaube ich, ein guter Zeitrhythmus, es institutionalisiert durchzuführen. Aber auf der anderen Seite kann das jederzeit passieren. Jederzeit heißt, ich kann mich aktiv sozusagen in diesen Prozess einbinden. Ich bin Teil der Öffentlichkeit und ich gebe uns Bescheid, was an dieser oder jenen Norm nicht mehr passt, was überzogen ist oder ob sie de facto der Markt auch nicht mehr braucht oder die Gesellschaft. Dann wird sich das zuständige Gremium damit auseinandersetzen müssen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre die Grundidee, die europäische Norm ersetzt die nationalen Normen, tun sie aber nicht. Die nationalen Normen haben auch ihre Aufgabe oder ihre Existenzberechtigung oder werden benötigt. Ist das so?
Europäische Normen ersetzen dann nationale Normen, wenn die nationalen Normen Gleiches behandeln würden oder entgegenstehende Inhalte hätten. Also ja, nationale Normung ist zurückzuziehen auf Basis der europäischen Normung, reden wir mal salopp, bei gleichem Themenbereich. Aber ist eine Verpflichtung, die umzusetzen ist. Mhm. Da gibt es kein Wenn und Aber.
Aber Sie haben ja gesagt, es ist eigentlich der Grund für viele Normen oder zu viele Normen oder immer mehr Normen, dass es die europäische Ebene auch gibt. Dadurch, wo ist da der Wurm drin?
Dadurch, dass durch die Mitgliedschaft als Normungsorganisation bei CEN, bei der Europäischen Normungsorganisation, gibt es die Verpflichtung, auch die europäischen Dokumente ins nationale Normenrecht zu übernehmen. Ja, das heißt, wir haben hier insgesamt ganz sicher einen Anstieg an Dokumenten. Was aber wichtig ist, ist der gesamte europäische Konnext zu sehen, dass insgesamt über alle Länder hinweg die nationalen Normen weniger werden, faktisch. Es geht um den Binnenmarkt und es geht hier, Grenzen zu öffnen und nicht Grenzen aufzubauen.
Ein Beispiel vielleicht eine Feuerschutztür, die in Österreich hergestellt wird, entspricht einer Norm. Und da bräuchte es eigentlich nur eine Norm, nämlich eine europäische Norm für Feuerschutztüren.
Gott sei Dank, ganz naiv. Gott sei Dank ist es genauso, wie Sie sagen. Es ist so, dass Produkte erstellt werden und bleiben wir bei der Feuerschutztür, Brandschutztür. Dann gibt es auf gesetzlicher Ebene bei uns hier eine Anforderung ans Gebäude. Sagen wir mal, diese Fluchtgelegenheit muss gegeben werden fürs Flüchten im Brandfall oder dieser Brandabschnitt muss so und so viele Minuten den Brand eben sozusagen vom Überschlag in den nächsten Abschnitt verhindern. Das ist einmal sozusagen das Anforderungsniveau und die europäischen Normen, die entsprechenden Produktnormen, liefern hier einheitliche für ganz Europa die Möglichkeit, diese Produkte auf Basis einer Norm zu entwickeln. Aber gleichzeitig gibt es zu diesen Produkten auch Prüfnormen, ja, damit eine Prüfung einer Tür mit der europäischen Anforderung XYZ in jedem Land gleich geprüft wird und in jedem Land sozusagen gleich in den Verkehr gebracht werden kann. Das Einzige, was ich dann noch tun muss, ist, erfüllt meine Tür nach der Klassifizierung der europäischen Norm auch die Anforderungen, die es in dem Land gibt, dann da kann ich sie auch für diesen und jenen Zweck einbauen.
Also am Papier wäre es eigentlich relativ simpel. Warum ist es in der Praxis manchmal so kompliziert oder wird es nur so wahrgenommen?
Ich glaube, dass die Diskussion differenziert sein muss. Erstens einmal glaube ich, dass Missverständnis gibt. Hoffentlich kann ich da ein bisschen mit dem heutigen Gespräch damit aufräumen. Eben dieses Vermischen und Vermengen von Regelsetzern, Normen, Förderrichtlinien, gesetzgebende Regelwerke, Standardisierung selbst. Die Vermischung ist einmal wichtig aufzudröseln und zu trennen. Und ich denke auch, alles hat so seine Berechtigung. Was man in der Gesamtsicht halt schauen muss, ist, wo sprechen wir von Sicherheit, wo sprechen wir von Qualität, wo sprechen wir von Komfort.
Ich möchte noch eingehen auf ein Zukunftsthema, auf ein Innovationsthema, dem auch im Positionspapier Raum gegeben wird, nämlich die These, dass über Standards Innovation vorangetrieben wird. Wie glauben Sie, wird sich das Bauen in den kommenden Jahren weiterentwickeln und warum braucht es dafür auch diese Rahmenbedingungen, die Standards liefern?
Ja, ich glaube, die großen Zukunftsthemen sind, die werden uns lang begleiten, sind eben die Digitalisierung. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht ein Teilthema, aber wir sehen es in der Diskussion als immer wichtigeres an, ist klimaresilientes Bauen, das uns sicher begleiten wird. Und natürlich die Diskussion, wie lassen Sie diese Anforderungen, die die Zukunft an uns stellen wird, gemeinschaftlich so lösen, dass dann immer noch ja, leistbares Bauen möglich sein wird, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass die unterschiedlichsten Gruppen sozusagen ihren leistbaren, aber auch qualitativ hochwertigen Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen. Das Zusammenspiel dieser ist natürlich eine komplexe Geschichte, die sich insgesamt ja auch natürlich auf Kosten auswirkt. Da sehe ich aber die Kosten oftmals in eine Investition in die Zukunft, damit die Kosten dann nicht am Tag X sozusagen der Planung oder der Erstellung allein bedacht werden, sondern über den ganzen Lebenszyklus auch mitgedacht. Als Beispiel vielleicht wieder das barrierefreie Thema genannt. Innovation selbst ist natürlich am Anfang, denke ich, auch eine Investition in einem eher Raum mit viel Spielmöglichkeiten, ohne engen Korsett. Aber viele Investitionen sind ja Gott sei Dank auch heutzutage in der praktischen Wirkung für viele und alle nutzbar geworden. Das ist ja die große Chance, sich zuerst in einem relativ freien Spielraum zu befinden. Und dann aber, wenn es darum geht, einen größtmöglichen Nutzen, und von dem sprechen wir ja, glaube ich, auch immer wieder, der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Und da kann die Standardisierung ein großer Schulöffel sein und eine Hilfestellung geben. Ja, ich muss mich sozusagen mit dem, was vielleicht jetzt gerade wissenschaftlich oder in einem experimentellen Modell möglich war oder technisch gerade erst möglich wurde, mit den Praktikern auseinandersetzen, aber ich habe dann die Möglichkeit, etwas in die Breite zu bringen, Vorteile für alle und dann eben auch sozusagen das Siegel der Sicherheit, der Vergleichbarkeit und des Vertrauens anzubringen.
Jetzt gibt es einige Treiber, die die Bauindustrie sehr, sehr rasch verändern, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft, neue Technologien, also man spürt wirklich, dass die Bauwirtschaft mit großem Tempo eine Veränderung durchlebt. Würde mich interessieren, wie kann ein Institut wie Austrian Standards da auch mithalten mit dem Tempo, mit dem sich das alles so rasant verändert, wenn es um neue Produkte, neue Technologien geht?
Wichtig ist, dass wir auch leben, lernen, dass Standardisierung nicht mehr in Themensilos passieren kann, sondern dass die Themen verschränkt, miteinander verschmolzen, gedacht werden müssen. Und dafür haben wir uns natürlich auch Hilfsmittel bedient, damit das eher auf automatisierter Basis passieren kann. Bei einem neuen Normprojekt sind die Organisationen, die betroffenen Kreise, alle Beteiligten entsprechend mit zu informieren, auch wenn es dafür ein spezielles Gremium gibt, das den Lead quasi für die Entwicklung eines Themas übernimmt. Wissen wir aber, dass dieses Gremium nicht alle Disziplinen abdecken kann. Die Digitalisierung spielt fast überall hinein, das Thema Nachhaltigkeit. Und hier ist es wichtig, beim Start, beim Beginn, alle abzuholen, die es betreffen kann. und alle mit einzuladen. Jeder hat dann die Möglichkeit, das ist jetzt eine Komitee, gremienübergreifende Arbeit, aber auch die Öffentlichkeit und die dies betrifft und noch nicht mitwirken, eben sich daran zu beteiligen. Also es ist wichtig, das gesamtheitlich zu denken und die Informationen von Anfang an zu teilen mit allen, die es betreffen kann.
Auch das ist ja in dem Positionspapier unterstrichen, diese Teilhabemöglichkeit. Können Sie das noch kurz schildern? Also man kann einfach mitmachen bei den Normen.
Aber selbstverständlich, die einzige Voraussetzung für ein sozusagen permanentes Mitarbeiten an einem Normprojekt ist der Nachweis der fachlichen Eignung. Aber ich denke, das ist selbstverständlich in einem Expertenkreis. Und dann steht nichts im Wege, sich daran zu beteiligen. Was wir uns wünschen, ist natürlich aktive Beteiligung, weil die so Projekte natürlich am besten voranbringt und jede Meinung zählt. Eine weitere Möglichkeit ist aber auch, sollte ich diese Ressourcen nicht aufbringen wollen, aus welchen Gründen auch immer, dass ich mich genau in diesem Projekt Start beteilige. Es wird auch die Öffentlichkeit sozusagen mit einem Entwurf eines Normprojektantrages eingeladen, Stellungnahme abzugeben. Hier kann ich mich aktiv einbringen, schwellenlos über unsere Webseite, ganz einfach. Und ich kann mich dann auch wieder einbringen im Rahmen des Normentwurfes. Auch hier wird wieder die Öffentlichkeit eingeladen, Stellungnahmen abzugeben. Mit der Stellungnahme allein ist es noch nicht getan. Wir wünschen uns auch, dass alle, die hier Input liefern, sich mit uns dann persönlich im Gremium austauschen, wie wir das, was eingeworfen wird, bestmöglich lösen können für die Norm.
Kommt denn da auch genug Feedback oder sagen erst einmal alle nichts und dann ringen sich alle auf?
Also es gibt beides, ja. Aber gerade im Bereich der nationalen Baunormung wissen wir, dass es hier gute Partizipation gibt und hier eine rege Teilnahme herrscht. Aber wie es überall so ist, werden nicht immer die Möglichkeiten genutzt oder es wird gewartet, bis de facto zu spät ist. Gibt's alles und wir müssen auch mit allen umgehen lernen. Also es bedeutet, dass natürlich auch ein Standard, der schon publiziert ist, ja, wo entdeckt wird, dass er sich vielleicht in der Praxis gar nicht so gut anwenden lässt oder hier und dort nachgebessert werden soll, auch dann natürlich angegriffen wird, wenn wir das entsprechende Feedback bekommen. Und das Feedback kommt aus der Öffentlichkeit, das kommt von den Praktikern und das kommt natürlich auch von jenen, die an dem Projekt selbst auch mitgearbeitet haben.
Also ein lebendiger Prozess, der mitgestaltet werden kann. Wenn wir abschließend nochmal zum Wünschen kommen, was würden Sie sich denn wünschen in der ganzen Debatte um die Regulierung, um einfach bauen, um bauen außerhalb der Norm? Was würden Sie sich da wünschen?
Ja, diese breite gemeinschaftliche Diskussion, dass wir uns wirklich einigen über, wo sprechen wir von Schutzziehen, von Sicherheit, wo sprechen wir von Qualitäten und wo sprechen wir von Komfortthemen, dass wir hier Klarheit schaffen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir mehr faktenbasiert in den Diskurs kommen können. Da würde man sowas Ähnliches wie die Hamburger Studie wünschen, die das eben aufgedröselt hat vom Grundstückskauf bis hin zum Recycling, Kreislaufwirtschaft, wo man wirklich Punkt für Punkt sagen kann, diese Bauweise, dieses Grundstück, diese Lage, diese Fensterkonstruktion bewirkt das und diese Kosten und diesen Nutzen und dann vielleicht einmal zuordnen kann, wo liegen die wirklichen Kostentreiber. Ich denke auch, dass dieses FFG-Projekt, das Sie angesprochen haben, schon auch in diese Richtung unter Anführungszeichen forschen wird. Und wir wünschen uns hier Input, wirklich konkreten Input, damit wir schnell und rasch reagieren können, weil das ist unsere Chance. Wir bringen die um den Tisch, die wichtig sind für diesen Schaffungsprozess, nicht nur im Diskurs, jetzt in dieser gesamtheitlichen Schau, sondern auch natürlich, wenn es um Fachwissen geht, dass wir diesen Input bekommen, um bestmöglichen Nutzen für alle schnellstmöglich zur Verfügung zu stehen.
Ja, dann wünschen wir uns, dass die Debatte in diesem Sinn fruchtbar voranschreitet. Vielen Dank, Stefan Wagmeister von Austrian Standards, dass Sie heute bei uns im Architektur- und Bauforum-Podcast waren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast doch gerne weiter und lassen Sie uns ein paar Bewertungssternchen da. Das Architektur- und Bauforum kann man kostenlos als Newsletter abonnieren unter www.handwerkundbau.at/newsletter. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Redaktion, Regie und Technik, Stefan Böck.